Ja, es gibt viele Ratgeber zu ganz verschiedenen Themen. Es gibt zum Beispiel Ratgeber, wie man seine Kinder am besten erziehen soll oder wie man eine gute Ehe führen kann. Es gibt viele Themen, wo wir als Menschen die Antwort suchen, wie wir Dinge am besten angehen können. Und das Streben danach, Dinge bestmöglich zu tun, ist sogar biblisch. Die Bibel selbst ist dabei der beste Ratgeber, den wir haben. Im 2. Timotheusbrief, im Kapitel 3, Vers 16 und 17 heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Bei der Bibel ist es nicht nur einfach so, dass sie uns anbietet, einen Rat zu geben. Nein, sie sagt sogar, wenn du dich an das hältst, was dort steht, dann wirst du Erfolg haben. Dann wirst du zugerüstet sein für jedes gute Werk. Und mit diesem ermutigenden Wissen können wir uns unserem heutigen Predigttext in Sprüche 3 zuwenden. Wir werden uns heute mit den Versen 1 bis 6 beschäftigen. Und da geht es um Rat, den ein Vater seinen Sohn mitgibt, aber der uns auch als Christen heute noch viel bringt, weil es geht um ein Leben mit Christus. Und wir sehen dort, also das Thema ist Ratschläge für ein Leben mit Christus, und wir sehen dort drei Ratschläge. Zuerst in Vers 1 und 2, dass wir auf die gute Lehre hören sollen. Dann der zweite Rat, dass wir ein Leben geprägt von Gnade und Wahrheit führen sollen, Vers 3 und 4. Und der dritte Rat, dass wir auf den Herrn vertrauen sollen und müssen, Vers 5 und 6. Und ich lese das jetzt einfach mal vor aus Sprüche 3. Dort steht, mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Lass uns vor der Predigt beten. Gnädiger Vater, danke, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir damit den besten Ratgeber haben, den wir haben können. Und bitte hilf uns auch heute, den Rat, den wir in deinem Wort finden, zu verstehen und ja auch für uns anzunehmen. Und schenk uns die Weisheit, wie wir Dinge in unserem Leben umsetzen können, die vielleicht noch nicht so gut laufen. Danke, dass du gnädig mit uns bist, aber auch diese Dinge, die nicht gut laufen in unserem Leben, nicht einfach stehen lässt, sondern dass du uns ziehen willst als deine Kinder. Du hast ein Interesse daran, dass wir im Glauben wachsen, dass wir deinem Sohn immer ähnlicher werden. Und dafür danke ich dir, Herr, dass du auch so gnädig mit uns bist und dass du ein Ziel mit uns verfolgst. Bitte halte auch alles Störende fern und schenk mir Vollmacht, dein Wort zu predigen. Amen. Ja, also zuerst die Verse 1 und 2, da sehen wir, dass Salomo seinen Sohn wieder einige Ratschläge mitgeben will für sein Leben, von denen wir auch profitieren können, wenn wir sie befolgen. Und der erste Ratschlag ist, dass sein Sohn nicht seine Lehre vergessen soll. Und wir haben ja schon mittlerweile oft gesehen, mit welchem Eifer Salomo seinen Sohn erzieht. Ihm ist das wichtig, dass er ihn auf Gottes Wegen führt oder ihn dorthin bringt, dass er sie geht. Und natürlich meint Salomo, wenn er von seiner Lehre spricht, immer Gottes Gebote. Er identifiziert sich nur so sehr mit Gottes Wort, dass er sagt, vergiss meine Lehre nicht. Und das ist auch ein gutes Vorbild für uns, weil wir sehen, es ist erstrebenswert, Gottes Willen zu unserem Willen zu machen. Ich denke, umso mehr wir als Christen im Glauben wachsen, desto mehr erkennen wir, wie gut es ist, wenn wir Gottes Willen in unserem Leben befolgen und nicht unsere eigenen Begierden, die fleischlich sind. Schlag mal mit mir Galater auf, Galater 5. Da spricht Paulus über den inneren Kampf, den wir als Christen haben, weil wir ja nicht einfach so Gottes Willen tun können. In uns drin sträubt sich etwas dagegen. Und er spricht genau darüber in Galater 5. Und zwar ab Vers 17. Dort steht: Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Was Paulus hier sagt, ist, dass wir als Christen einen Reifeprozess durchmachen. Irgendwann kommen wir zu der Einsicht, wir wollen Gottes Willen tun, aber irgendwas in uns drin hindert uns daran, Gottes Willen zu tun. Das ist unser eigenes Fleisch. Und er sagt, wir können eigentlich nur dann Gottes Willen tun, wenn wir durch den Geist leben, wenn wir im Geist wandeln. Und das ist ermutigend für uns zu wissen, dass wir mit Gott diesen Kampf gewinnen können. Und was Salomo eben seinem Sohn sagt, ist, er soll die gute Lehre nicht vergessen. Ja, das heißt nicht, dass er sie so aus dem Gedächtnis vergisst, sondern es heißt einfach, dass er sie im Leben nicht auf die Seite stellt und sagt, ja, ist schön zu wissen, dass ich das und das machen soll, aber eigentlich will ich jetzt doch lieber das machen, was mir gefällt. Vergessen heißt einfach sozusagen beiseite stellen. Und das soll er eben nicht tun. Er soll sich Gottes Gebote zu Herzen nehmen. Ja, und zu Herzen nehmen, ich glaube, wir verstehen alle, was damit gemeint ist. Wenn man etwas von Herzen tut, dann ist damit gemeint, dass man etwas leidenschaftlich tut, dass man es gerne macht und auch auf eine gute Art und Weise. Und so ist das auch mit der guten Lehre. Ja, es ist schön, sie zu kennen und erstrebenswert, immer mehr Gottes Willen für unser Leben zu erkennen. Aber dann ist da diese große Herausforderung, dass wir auch in dieser guten Lehre leben müssen. Und das ist oft nicht so einfach, aber das können wir tun, wenn wir das von Herzen tun, wenn wir im Geist wandeln, wie Paulus sagt. Und ja, bei mir ist das auch oft so, ich kenne viele Dinge aus der Bibel. Ich weiß zum Beispiel, wie ich mich eigentlich als Ehemann verhalten sollte oder so und habe auch, bevor ich geheiratet habe, viele Bücher gelesen und die Schrift studiert, mich mit anderen unterhalten. Und in der Theorie ist alles oft so einfach, aber in der Praxis ist es oft herausfordernd, einfach Gott treu zu sein und nicht seinen eigenen Begierden zu folgen, nicht den einfacheren Weg zu gehen, nicht auf mich selbst zu schauen, sondern auf Gottes großes Ziel. Und ja, ich musste erkennen, dass ich oft mit Stolz zu kämpfen habe, dass ich mich oft vielleicht über das stelle, was Christus für mein Leben möchte. Zum Beispiel auch, dass ich Jenny so liebe, wie ich es eigentlich tun sollte. Und ja, das ist nicht so einfach für mich manchmal dann zu denken, ich wäre im Recht und dann den niedrigen Weg zu gehen, aber ja, es hat auch mit Gehorsam und Liebe zu Christus zu tun. Wenn ich erkenne, ich muss etwas tun, dann kann ich nicht sagen, ich stelle mich über Gottes Gebote. Und ich glaube, wie dieser Bereich vielleicht für viele Männer eine Herausforderung ist, ich weiß nicht, ich kann nur für mich sprechen, so gibt es, glaube ich, bei ganz vielen anderen Christen andere Themen, die einen vielleicht herausfordern. Aber das Gute ist, ich konnte erkennen, das ist Sünde. Und die Bibel sagt, dort wo Sünde ist, dort können wir auch, wenn wir sie bekennen, Vergebung erfahren. Und dann gibt es Hoffnung. Das wenn ich weiß, ich habe etwas falsch gemacht, dann gibt es Hoffnung für mich, dass es Veränderungen gibt. Und Christus ist treu und er hilft uns, auch wenn wir den falschen Weg eingeschlagen haben, wenn wir Dinge erleben, die uns vielleicht aus der Bahn werfen, weil wir vielleicht gedemütigt werden, gerechterweise, dann erkennen wir nicht, dass die Lehre falsch war, weil Gottes Plan für die Ehe ist ja nach wie vor gut. Wenn ich meine Rolle einnehmen würde, dann würde es gut laufen. Ich muss Gottes Willen kennen, ich muss die gesunde Lehre kennen, aber dann ist es halt die Herausforderung, auch nochmal sie dann zu tun. Es reicht nicht nur, sich Wissen anzuhäufen, sondern wir müssen dieses Wissen in unser Leben bringen. Und ja, das kann uns schon sehr herausfordern. Und in diesem Beispiel aus meinem Leben könnt ihr sehen, dass zum einen wichtig ist, die gute Lehre zu kennen. Ja, es war ja nicht vergeblich, dass ich viel zu diesem Thema studiert habe, aber unser Herz ist durchaus trügerisch und wir können uns selbst betrügen. Ich konnte mich auch dahingehend selbst betrügen, dass ich dachte, ich könnte unter gewissen Bedingungen einfach meine Rolle nicht einnehmen. Das ist natürlich total dämlich, aber ja, so sind wir Menschen halt und wir müssen auch aus der Vergebung von Christus leben. Und deswegen ist es gut zu wissen, wir müssen die gute Lehre kennen und wir müssen aber auch danach leben. Und der effektivste Weg, Gottes Gebote zu halten, ist, wenn wir sie, wie es in Vers 1 heißt, von Herzen bewahren. Also, dass wir sie uns zu Herzen nehmen, dass wir sie leidenschaftlich tun, als etwas, wo wir denken, es ist gut für uns, wenn wir Gottes Gebote tun und nicht als eine Last ansehen. Wenn wir erkennen, es ist das Beste für uns, wenn wir nach Gottes Willen leben und dann ein gesegnetes Leben leben dürfen. In Vers 2 lesen wir, denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Wenn wir diesen Vers so lesen, dann könnten wir meinen, dass es in erster Linie um ein langes Leben geht, was uns erwartet. Dass wir ein langes Leben in Frieden erwarten können, wenn wir unsere Sache mit Gott ernst nehmen, wenn wir die gute Lehre in unserem Leben behalten. Aber meint ihr, ist das so? Also, wenn ihr die Bibel liest, war es immer so, dass die Menschen, die Gott treu waren und Jesus nachgefolgt sind, wurden sie nie wegen ihres Glaubens verfolgt oder wurden sie nie getötet? Schlag mal mit mir Hebräer 11 auf. Ich will zwei Stellen mit euch lesen, die sagen, dass es eben nicht so ist. Dass es uns nicht nur Frieden erwartet, wenn wir mit Christus leben. Und zwar steht in Hebräer 11, Vers 36, und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, sie erlitten den Tod durch Schwert, sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhen und Löcher der Erde. Und Jesus sagt das auch, ihr könnt es ja einfach mal aufschreiben, es steht in Matthäus 23, zum einen in Vers 34 und zum anderen in Vers 37. Da sagt er, also über sein Volk, siehe, darum sende ich zu euch Propheten und weise Schriftgelehrte und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen und etliche werdet ihr in euren Synagogen geißeln und sie verfolgen von einer Stadt zur anderen. Und in Vers 37, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die du, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, damit ihr, aber ihr habt nicht gewollt. Anhand dieser beiden Stellen kann man sehen, dass Sprüche 3, Vers 2 nicht ein langes Leben in Frieden auf dieser Erde meint. Auf jeden Fall nicht als Garantie. Ja, vielleicht die meisten von uns wird es nicht treffen, dass wir verfolgt werden oder dass wir sogar wegen unseres Glaubens getötet werden, aber das sollte eigentlich keine Überraschung für einen Christen sein, wenn es so passiert. Was Sprüche 3, Vers 2 meiner Meinung nach meint, ist, dass die Art und Weise, wie wir ein Leben führen können, wenn wir die gute Lehre befolgen. Es meint, dass wir ein erfülltes Leben leben, was in der Ewigkeit mündet. Schlag mal mit mir Johannes 5 auf. Da sagt Jesus eine Wahrheit, die wir vielleicht oft nicht so verinnerlichen, aber dennoch können wir fest darauf vertrauen, dass es so ist. Nämlich, dass wir jetzt schon das ewige Leben haben. Also wenn wir jetzt sterben, dann wissen wir, wir sind sofort bei Gott. Also wir sterben eigentlich in dem Sinne nicht. Dort steht nämlich in Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern erst vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ja, das ist Johannes 5, Vers 24. Also als Christen haben wir insofern ein langes Leben, dass wir ein ewiges Leben haben. Ja? Unser Leben endet nie in dem Sinne. Auf dieser Welt schon, aber in der Ewigkeit bei Gott endet unser Leben nicht. Es ist endlos. Und trotzdem würde ich sagen, dass die Sprüche oft Beobachtungen sind, die auch zutreffen mögen. Und deswegen ist es schon so, wenn man weise handelt, dass man da vielleicht ein langes Leben hat. Aber schlussendlich müssen wir sagen, dass es auf Gottes Willen ankommt. Er entscheidet, wann wir sterben und wann nicht und wie lange wir leben. Es geht Salomo hier in Sprüche 3, Vers 2 darum, den Schwerpunkt auf die Art des Lebens zu legen, die wir leben. In den meisten Übersetzungen wird das Wort Friede, Shalom, einfach ja, mit der Abwesenheit von Krieg übersetzt, also Frieden. Aber es bedeutet viel mehr. Es bedeutet Sieg, Arbeitserfolg, völlige Harmonie, Wohlstand, Gesundheit, Glück, Erlösung und ein langes Leben. Also man kann sagen, dass Salomo seinem Sohn sagt, wenn du dich an Gottes Gebote hältst, wenn du die gesunde Lehre festhältst, wenn du sie nicht vergisst, dann wirst du ein gutes Leben führen, was es sich lohnt zu leben. Weil Gott meint es gut mit dir. Selbst wenn der Weg vielleicht manchmal schwierig ist, wenn wir vielleicht nicht so einfach seine Gebote halten können, so dienen sie uns doch zum Besten. Und das wird uns ein gutes Leben bringen. Dann in Vers 3 und 4, lasst uns das nochmal lesen, finden wir den zweiten Ratschlag, führe ein Leben geprägt von Gnade und Wahrheit. Ich lese nochmal Vers 3 und 4 in Sprüche 3. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen, binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens, so wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen. Und hier sehen wir, was passiert, wenn wir Gottes Gebote zu Herzen nehmen. Wir lesen, dass wir von Gnade und Wahrheit nicht verlassen werden. Diese beiden Eigenschaften sind grundlegend wichtig für unsere Errettung, also für unseren Glauben. Sie bilden quasi die Grundlage für unseren Glauben, weil Christus hätte uns nicht erretten können, wenn er nicht auf der einen Seite gnädig gewesen wäre, aber auf der anderen Seite auch völlig wahrhaftig. Gott konnte uns ja nicht einfach freisprechen von unseren Sünden, sondern er musste den Preis, den wir eigentlich verdient hätten, also das Gericht Gottes, den Tod, musste Gott selbst tragen am Kreuz für uns, damit wir aus Gnade errettet werden. Und darin sehen wir, dass Christus das vollkommene Vorbild für Gnade und Wahrheit ist. wir lesen das in Johannes 1, Vers 17, da steht, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also wir sehen, Christus ist die Grundlage für Gnade und Wahrheit. Es ist nicht nur, dass Christus durch Gnade und Wahrheit unser ewiges Heil erkauft hat, sondern wir sehen, dass er quasi der Gründer von Gnade und Wahrheit ist und wir können durch ihn auch in Gnade und Wahrheit leben. Und wir sehen in der Bibel, dass diese Eigenschaften untrennbar voneinander sind. Ja, für unser christliches Leben ist das fundamental wichtig, dass wir in Gnade und Wahrheit wandeln. Denn Gnade ohne Wahrheit funktioniert nicht und genauso Wahrheit ohne Liebe. Wir können als Christen schnell von einer Seite des Pferdes fallen. Wir sind vielleicht oft geneigt, Sünde zu verharmlosen, die wir eigentlich ansprechen sollten. Wir denken uns vielleicht explodiert der andere, wenn ich das jetzt anspreche. Und wer bin ich überhaupt, dass ich etwas anspreche, womit ich vielleicht selber schon Probleme hatte? Aber Jesus, er hat immer Dinge angesprochen, Sünde angesprochen. Er hat sie nie nicht genannt oder sie stehen gelassen. Was wir allerdings sehen, was er gemacht hat, ist, dass er dabei immer Gnade hat walten lassen, wenn er Sünde angesprochen hat. Er hat es nicht von oben herab getan, dass er andere wegen ihrer Sünde verurteilt hätte, sondern er ist den Leuten mit Fragen begegnet, hat sie dazu hingeführt, dass sie Erkenntnis hatten, dass sie gesündigt haben und hat dann die Sünde auch beim Namen genannt. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Begebenheit von der Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4. Jesus zeigte ihr Gnade, indem er überhaupt mit ihr sprach, obwohl es völlig unüblich war, für einen Mann in der damaligen Zeit mit einer Frau zu reden oder auch zumal sie eine stadtbekannte Sünderin war. Aber er hat einfach mit ihr geredet und er hat mit ihr das Gespräch angefangen, hat ihr zugehört und hat ihr dann gezielt Fragen gestellt, die dann dazu hingelenkt haben, dass sie ihre Sünde erkannt hat. Und dann hat er ihr auch die Lösung angeboten. Er hat ihr gezeigt, wo sie lebendiges Wasser finden könnte, nämlich nur bei ihm. Weil das war das, was die Frau gesucht hat. Die Frau hatte quasi ein Anbetungsproblem. Sie hat das, was sie eigentlich nur bei Christus finden konnte, bei anderen Männern gesucht. Und das sehen wir eben. Und Christus, er ist nicht ungeduldig mit ihr, sagt ihr, warum handelst du so töricht, fällt direkt mit der Tür ins Haus, sondern er nimmt sich Zeit für sie und versucht einen Weg zu finden, wie er in Gnade diese Sünde ansprechen kann. Und das sollten wir auch tun in unserem Leben. Das sollte unser Ziel im Leben sein, dass ein Gleichgewicht in unserem Leben herrscht zwischen Gnade und Wahrheit. Wir können Sünde nicht einfach nicht ansprechen, aber genauso können wir nicht mit der Tür ins Haus fallen. Wir müssen lernen, dem anderen zuzuhören, Verständnis für den anderen zu haben und dann die Versöhnung anzustreben. Weil wenn die Bibel, wenn Jesus davon spricht, dass wir Sünde ansprechen sollen, dann geht es im Kontext immer darum, dass es um Versöhnung geht, um Vergebung. Zum Beispiel sagt er in diesem Kontext, dass wir, also Petrus kommt zu ihm und fragt, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Und er sagt ihm 70 mal 7 mal, also unendlich viel mal. Oder wenn Jesus in Matthäus 18 sagt, dass wenn du siehst, dass dein Bruder sündigt, dann weise ihn zurecht. Es geht darum, dass wir ihn gewinnen. Es geht nicht darum, dass wir besser stehen oder dass wir uns besser fühlen, weil wir Sünde in seinem Leben gesehen haben und das jetzt ansprechen müssen, sondern es geht darum, dass wir diesem Bruder helfen wollen oder dieser Schwester. Und wenn wir Sünde ansprechen, dann geht es nicht darum, primär diese Sünde anzusprechen, sondern es geht darum, ihn wieder auf den Weg zurückzubringen mit Christus. Und deswegen muss immer Gnade und Wahrheit im Gleichgewicht sein. Ich glaube, wir alle müssen irgendwo lernen, dieses Gleichgewicht in unserem Leben zu bekommen. Ich habe wahrscheinlich eher ein Problem, dass ich manchmal zu sehr mit der Tür ins Haus falle. Manchmal bin ich aber auch zu gnädig und denke mir, warum soll ich, wie kann ich das jetzt ansprechen? Also ich glaube, man kann so oder so Schwierigkeiten haben. Und da brauchen wir die Weisheit von Gott, dass er uns auch zeigt, wie wir Dinge klären können. Und Salomo, er sagt, dass wir halt die Gnade und Wahrheit um unseren Hals binden sollen. Das bedeutet, in der damaligen Kultur hat man eine Kette getragen und das war ein Symbol von Macht. Und wenn ich quasi Gnade und Wahrheit um meinen Hals trage, dann bedeutet das so viel wie, dass Gnade und Wahrheit in meinem Leben herrschen sollen. Also, dass diese Zeichen von Christus, die man in Christus vollkommen sieht, auch bei mir zu sehen sind. Dass sie mir wichtig sind. Wir können nämlich dann nur Gottes Willen tun, wenn wir gnädig und wahrhaftig sind. Weil wir leben halt mit Sündern zusammen, wir sind selbst Sünder und wir leben mit Sündern zusammen. Und wenn wir nicht Gnade und Wahrheit immer wieder haben, dann können wir gar nicht unser Leben bestreiten. Und Salomo, er sagt auch, dass wir Gnade und Wahrheit auf die Tafel unseres Herzens schreiben sollen. Das bedeutet, ja, wir haben schon oft hier in diesem Vers oder in diesem Text Herz gehört. Ja, das bedeutet, dass wir das leidenschaftlich tun sollen, dass wir gerne gnädig mit anderen sind, aber auch, dass wir gerne anderen helfen wollen, indem wir auch sie wieder zurechtweisen wollen. Und wenn wir diese beiden Eigenschaften Gottes uns zu Herzen nehmen, dann wird man das in unserem Leben sehen. In Vers 4 heißt es, so wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen. Wenn wir ein Leben geprägt von Gnade und Wahrheit führen, dann erfreut das Gott und ehrt ihn. Ja, er freut sich das an uns, seinen Kindern. Natürlich können wir nur die Werke tun, die er zuvor bereitet hat, aber er freut sich, wenn wir ihm gehorsam sind. Und genauso wie Gott sich erfreut, wenn wir gnädig und wahrhaftig sind, freut es auch die Menschen um uns herum. In der Bibel finden wir viele Beispiele von Gläubigen, die Gunst bei Gott und den Menschen hatten aufgrund ihres Glaubens. Unser größtes Vorbild ist natürlich Jesus. Wir lesen zum Beispiel in Lukas 2, Vers 52, Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Ja, da wird von Jesus berichtet, als er ein Kind war, er wurde immer weiser. Und dadurch, weil Gnade und Wahrheit in seinem Leben war, sah man auch, dass er Gunst bei Gott und den Menschen hatte. Und genauso ein Vorbild ist auch Samuel. Ihr könnt mal mit mir 1. Samuel aufschlagen. 1. Samuel, Vers 2. Und zwar der Vers 26. Und hier wird von Samuel berichtet. Aber der Knabe Samuel nahm immer mehr an Alter und Gunst sowohl bei den Herren als auch bei den Menschen zu. Und zuletzt noch Josef, da steht in 1. Mose 39, Vers 4, dass er die Gunst seines Sklavenhändlers Potiphar gewann. Da steht, da fand Josef Gnade in seinen Augen, also in den Augen Potiphars, und durfte ihn dienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab ihm alles, was er hatte, in seine Hand. Und ich finde, wir können an dieser Reihe von Vorbildern in der Bibel sehen, dass sich das in unserem Leben zeigt, wenn wir Gnade und Wahrheit walten lassen, wenn wir an Weisheit zunehmen, weil die Weisheit ist es ja, die uns befähigt, Gnade und Wahrheit in unserem Leben walten zu lassen. Sie zeigt uns, wenn vielleicht ein Defizit ist in unserem Leben, wenn Sünde da ist oder in dem Leben unserer Geschwister und hilft uns dann, wie wir mit dieser Sünde richtig umgehen können. Wie wir diese beiden Mittel, Gnade und Wahrheit, dann einsetzen können. Und das sehen andere Menschen. Wir können ein Segen für andere sein. Wir können den Frieden Gottes quasi in diese Welt tragen, indem wir Gnade und Wahrheit walten lassen. Also abschließend kann man zu diesem Punkt sagen, führe ein Leben geprägt von Gnade und Wahrheit und es wird ein erfülltes und gutes Leben sein. Ein besseres Leben kannst du eigentlich gar nicht leben, als wenn du gnädig und wahrhaftig bist. Weil das ist so, wie Gott ist. Und natürlich sind wir meilenweit davon entfernt, so zu sein, wie Gott ist, aber er ist gnädig mit uns und er hilft uns dabei, immer mehr auch dort zu wachsen. So, und der letzte Rat, kommen wir wieder zu Sprüche 3. Der steht in Vers 5 und 6. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Ja, wir haben auch in der Taufpredigt eigentlich schon über das Vertrauen zu Gott gesprochen, dass wir uns unter Gott demütigen sollen und ihm quasi die Herrschaft übergeben sollen. Aber trotzdem finde ich, sollten wir uns nochmal fragen, was bedeutet es, Gott zu vertrauen? Die Frage kann man am besten mit dem Gegenteil davon beantworten. Und zwar, wenn ich Christus nicht vertraue, misstraue ich ihn. Ich versuche mein Leben selbst zu bestreiten, mit meinem Willen, meinen Gefühlen und meinem Verstand. Ich möchte das tun, was ich möchte und nicht, was Christus möchte. Das sollen wir aber nicht tun. Salomo sagt, wir sollen dem Herrn völlig vertrauen, ohne jeden Zweifel. Denn er sagt ja, wir sollen ihm von ganzem Herzen vertrauen. Und wir sollen eben nicht auf uns selbst bauen. Wir sollen nicht auf unsere Gefühle oder Erfahrungen bauen, sondern wir sollen allein auf Gottes Willen bauen, selbst wenn unsere fleischliche Natur widerstrebt. Die Bibel geht sogar so weit, jemanden, der nach seinem Willen handelt, ein Narr zu nennen. In Sprüche 28, Vers 26 heißt es, wer sich auf sein eigenes Herz verlässt, ist ein Narr. Wer aber in der Weisheit wandelt, der wird entkommen. Aber wie kommen wir dahin, dass wir Christus völlig vertrauen können? Die Antwort finden wir hier in Sprüche 3 in Vers 6. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Christus soll nicht nur Teil deines und meines Lebens sein, sondern er soll unser ganzes Leben sein. Unser Leben soll sich um Christus drehen. Und das drückt Salomo damit aus, dass er in Vers 6 sagt, dass wir ihn auf allen Wegen, also in jedem Bereich unseres Lebens, erkennen sollen. Das bedeutet, wir fragen uns in jedem Bereich unseres Lebens, womit kann ich jetzt Gottes Willen tun, wenn ich das oder das mache? Unser ganzes Leben soll auf Christus ausgerichtet sein. Es soll unsere Motivation sein. Und ich habe in einem Buch, was wir lesen mussten diesen Monat, eine gute Begebenheit gelesen. Da hat der Autor Jerry Bridges über ein Bild gesprochen, das wir, glaube ich, alle kennen. Ihr kennt bestimmt dieses Bild, dass wir quasi mit Jesus unterwegs sind im Auto. Also unser Auto ist unser Leben. Und wir sollen Christus doch an Steuer lassen, damit er der Herrscher ist oder so, oder Herrschaft über unser Leben hat. Und Jerry Bridges sagt, eigentlich ist dieses Bild falsch, weil wir sollen Christus nicht an der Steuer unseres Lebens lassen, sondern Christus gehört der ganze Wagen. Christus gehört unser Leben. Wir lesen in 1. Korinther 6, schlag das mal mit mir auf, dass wir nicht uns selbst gehören, sondern Christus. 1. Korinther 6, Vers 19. Da sagt Paulus, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Also eigentlich ist es so, dass ich der Fahrer bin, aber dass Jesus der Wagen gehört. Ja, Jesus gehört mein Leben, ich muss es selbst leben, aber es gehört eigentlich ihm, weil er mich teuer erkauft hat. Mein Ziel ist es nicht mehr dahin zu fahren, wohin ich fahren will, sondern mein Ziel ist es jetzt, seinen Willen zu tun. Er hat quasi dieses Auto gekauft und es gehört ihm jetzt. Und das Ziel, was wir verfolgen, wird in Titus 2, Vers 14 beschrieben. Da steht, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Also mein Ziel als Christ ist jetzt nicht mehr für mich selbst zu leben, meine Wünsche und Ziele umzusetzen, sondern gute Werke eifrig für Christus zu tun. Dafür bin ich selbst verantwortlich. Ja, wenn ich sage, Christus übernimmt das Steuer, dann wird halt unser Leben nicht von selbst passieren, sondern Christus ist immer bei uns, aber er möchte, dass wir in Verantwortung durch die Weisheit, die er uns gibt, durch sein Wort zum Beispiel, dass wir im Gehorsam mit ihm leben und das tun, was er möchte. Ich bin selbst dafür verantwortlich, gute Werke zu tun. Ich bin selbst dafür verantwortlich, Gott gehorsam zu sein. Ich muss es machen. Christus ist bei mir, aber er übernimmt nicht das Steuer. Ihm gehört mein ganzes Leben. Ich muss es selbst leben. Und auf den Alltag übertragen heißt das, ich lebe mein Leben selber, ich habe einen Verstand und bestimmte Fähigkeiten und nutze sie beide. Ich habe auch weiterhin Gefühle, werde von Motiven angetrieben und habe bestimmte Wünsche. Aber wenn ich Christus vertraue und nicht mir selbst, dann unterstelle ich all diese Dinge meines Lebens Christus und seiner Herrschaft. Gott auf all deinen Wegen zu erkennen, bedeutet dein Planen, Reden und Handeln auf Gott auszurichten. Es geht nicht nur darum, Gott zu vertrauen, wenn du große und wichtige Entscheidungen treffen musst, sondern es geht Gott immer zu vertrauen. Es geht darum, jeden Tag bei allem, was wir tun, auf der Arbeit, bei den kleinsten Dingen. Das habe ich auch von einem anderen Christen gelernt, der erzählt hat, dass er andauernd während seines Alltags betet und sagt, Herr, bitte hilf mir, dass ich das gut machen kann zu deiner Ehre. Und das mache ich heutzutage auch oft, dass ich bei der Arbeit einfach bete, auch wenn ich denke, ich kann es noch so gut. Und oder auch einfach bei Entscheidungen, die ich treffe, dass ich sage, ich möchte das tun, was du willst und nicht, was ich möchte. Und das hilft. Gott segnet das, wenn wir nach seinem Willen fragen. Und wenn wir das machen, wenn wir ein Gott hingegebenes Leben führen, dann können wir sicher sein, was wir in Sprüche 3, Vers 6 lesen, dass Gott dann unsere Pfade ebnen wird. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir ein Leben ohne Schwierigkeiten haben werden, sondern es bedeutet, dass Gott an unserer Seite steht und alles, was passiert, zu unserem Besten passiert. Ja, selbst wenn Herausforderungen in meinem Leben kommen, weiß ich, das ist zu meinem Besten. Jesus schleift mich dadurch, ich werde ihm ähnlicher. Und mit diesem Wissen und dem Willen, seinem Willen zu tun, damit kann ich dann auch Schwierigkeiten meistern. Dann werde ich nicht direkt entmutigt sein, wenn vielleicht Dinge nicht so laufen, wie ich sie gerne hätte. Weil ich weiß, es kommt nicht auf das an, was ich möchte, sondern es kommt darauf an, was Christus möchte. Und dann kann ich Christus auch in schwierigen Situationen ehren. Und zum Schluss würde ich nochmal gerne diese drei Ratschläge für unser Leben zusammenfassen, die wir uns heute angesehen haben, wie wir ein Leben mit Christus gut leben können. Zuerst haben wir gesehen, dass wir auf die gute Lehre hören müssen. Das bedeutet zum einen, wir müssen sie kennen. Ja? Indem wir Gottes Wort studieren und uns Predigten anhören oder christliche Bücher zu verschiedenen Themen lesen. Und es bedeutet dann aber auch, diese gute Lehre in unserem Leben umzusetzen, auch wenn wir uns schwer damit tun manchmal vielleicht. Dann haben wir als zweites gesehen, dass unser Leben geprägt von Gnade und Wahrheit sein soll. Es bringt uns nichts, wenn wir nur eins der beiden Dinge befolgen, sondern es muss ein Gleichgewicht dieser beiden Eigenschaften in unserem Leben zu sehen sein. Ich muss also Sünde ansprechen, dies aber auf liebe Art und Weise tun. Und zuletzt haben wir gesehen, dass wir Christus völlig vertrauen müssen. Das müssen wir deswegen, weil unser Leben nicht mehr uns selbst gehört, sondern ihm. Wir sind jetzt seiner völligen Herrschaft unterstellt und sollen seinen Willen tun. Und das können wir nur dann, wenn wir ihm völlig vertrauen. Wenn wir seinen Willen kennen, indem wir sein Wort studieren, Predigten anhören und gute Bücher lesen. Also die Weisheit, sie umgibt uns, indem wir eine lebendige Beziehung zu Gott haben, indem wir danach dürsten, Gottes Willen kennenzulernen, indem wir danach dürsten, gnädige und barmherzige Menschen zu sein, und dann wird Gott das segnen. Und lass uns das als Ermutigung mitnehmen für die neue Woche. Und in der nächsten Predigt in Sprüche 3 wollen wir uns dann mit 3 weiteren Ratschlägen beschäftigen, die uns helfen, unser Leben mit Christus zu führen. Amen.